Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 17. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern und habe vorweg noch einen Hinweis. Mein Chefredakteur Gregor Peter Schmitz, den wir in der Redaktion alle GPS nennen, schreibt seit dieser Woche einen Newsletter und der heißt genauso, nämlich GPS. Und soll Ihnen helfen, durch die Zeit zu navigieren. Abonnieren können Sie ihn kostenlos unter stern.de/GPS. Entschuldigen Sie, dass Sie einen Moment warten mussten. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen.
In der Ukraine haben in der vergangenen Woche oder seit der vergangenen Woche russische Truppen die Region Charkiw angegriffen, eine Front, an der es bislang ganz ruhig war. Wie verändert das den Krieg, Herr Mölling?
Naja, das, was wir bisher sehen, sind, was soll man sagen, eher noch taktische Veränderungen. Ja, die Russen sind in der Lage, ein paar Kilometer nach vorne zu kommen, also in Richtung von Charkiw zu kommen. Die entscheidende Frage wird sein, kann man die russischen Truppen so früh aufhalten, dass sie nicht in der Lage sind, Charkiw noch stärker mit Raketenartillerie zu beschießen, als das jetzt schon stattfindet. Also das ist einfach eine Frage von Reichweite, um damit die wichtige Funktion von Charkiw einfach aufrechtzuerhalten. Das ist auf der einen Seite ganz klar auch eine moralische. Russland hat schon seit langem gesagt, dass Charkiw eigentlich zum Ruskimir gehört, also zum russischen Mutterland oder wie auch immer man das sozusagen sagen will, zur russischen Welt. So ist es, glaube ich, richtig. Das ist aber auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der da ist. Es ist ein wichtiger Industriestützpunkt. Also alles macht Charkiw sehr, sehr wichtig und deswegen natürlich auch auf russischer Seite sehr, sehr wichtig. Von daher, wir werden sehen, es sieht zurzeit allerdings so aus, als ob das, was Russland da an Truppen massiert hat, einfach nicht ausreichen wird, um sehr weit voranzukommen. Ich glaube, es ist einfach vor allen Dingen ein Versuch Russlands, die bekanntermaßen geringen ukrainischen Truppen einfach weiter auseinanderzuziehen, um damit sozusagen Dilemmata für Russland, für die Ukraine zu produzieren, möglicherweise auch Fehler zu provozieren und auch natürlich die Möglichkeit, dass die Ukraine an kleineren Orten Vorstöße wagen könnte, damit eigentlich zu vermeiden.
Müssen wir denn befürchten, dass diese Millionenstadt, wenn sie denn schon nicht eingenommen wird, dass sie völlig zerstört wird, indem sie halt in die Reichweite russischer Artillerie gelangt und dann diese Stadt erbarmungslos beschossen wird, in der sich ja zusätzlich auch noch viele Binnenflüchtlinge aufhalten, die jetzt in diesen Wochen dahin kommen?
Genau, das ist eine Frage der Reichweite. Russland hat ja schon seit langem damit begonnen oder führt seit langem Raketenangriffe mit langreichweitigen Raketen auf Charkiw durch, offensichtlich eben mit dem Versuch, Charkiw unbewohnbar oder sehr ungemütlich zu machen. Das ist das russische Ziel. Ob das weiter so vorgehen wird, also ich glaube, die Raketenangriffe mit langreichweitigen Raketen, die werden wahrscheinlich nicht aufhören. Solange Russland so produziert, wie es zurzeit produziert, muss es sich darum keine Sorgen machen. Das verhundertfacht aber quasi nicht den Schaden, aber die Belastung, die sie haben, wenn sie permanent unter Beschuss liegen und die Möglichkeit, ein normales öffentliches Leben aufrechtzuerhalten, natürlich massiv, wenn da im Grunde genommen zu jeder Stunde Raketenwerfer Raketen in ihre Stadt reinschießen können. Ich glaube, eine Einnahme ist eben relativ unwahrscheinlich oder unmöglich, zumindest mit dem, was jetzt zurzeit da ist. Das heißt aber nicht, dass Russland nicht eine Möglichkeit sehen könnte, zu sagen, wir massieren dort mehr Truppen, wenn wir die Gelegenheit sehen und eine Schwäche auf ukrainischer Seite sehen, die wir ausnutzen wollen, um tatsächlich da einen wesentlichen Erfolg davon zu tragen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Ukrainer nicht besser vorbereitet waren? Die Russen haben ja kein Geheimnis draus gemacht, dass sie eine Art Pufferzone auf der ukrainischen Seite anstreben. Also man hätte ja sich darauf vorbereiten können, dass genau das passiert, was jetzt letzte Woche passiert ist.
Ja, also ich glaube, wir haben zwei Probleme. Das eine ist, dass man offensichtlich bei der Vorbereitung des in der Tat absehbaren Angriffes offensichtlich Fehler begangen hat in der militärischen Planung. Und auf der anderen Seite muss man sagen, naja, sie können ja sich nur verteidigen, wenn sie die Mittel haben. Wir kommen auf das zurück, was wir immer wieder haben. Also wo ist die Munition, wo ist auch die langreichweitige Munition? die es möglich gemacht hätte, Russland viel früher aufzuhalten. Also das ist einfach viel Masse, die man gebraucht hätte. Und natürlich die Möglichkeit, Russland auf russischem Gebiet anzugreifen. Also da, wo diese Truppen zusammengeführt worden sind, das sozusagen der sogenannte Sammlungsraum, wenn man den hätte angreifen dürfen, dann wäre das sicherlich alles ganz anders gewesen. Man hätte die russischen Truppen viel weiter vor der Front, oder hätte die Front deutlich weiter verlegen können, möglicherweise sogar auf russisches Gebiet, oder es hätte gar keine Art von Front gegeben. Problem ist eben, dass bislang vor allen Dingen die Raketensysteme, die das hätten leisten können, durch die Amerikaner quasi es verboten gewesen ist, diese Systeme gegen Truppen auf russischem Boden einzusetzen.
Ist das ein Appell an die westlichen Lieferanten dieser Waffen, die Einsatzbedingungen zu ändern, sodass sowas an anderer Stelle nicht wieder geschehen kann?
Wir sehen ja, dass das passiert. Großbritannien hat diese Art von Beschränkung aufgehoben. Es gibt Hinweise, aber da muss man ganz vorsichtig sein, dass auch die Amerikaner in diese Richtung tendieren. Dann ist aber immer noch die Frage der Masse. Also wie viel haben sie denn dann zur Verfügung, wenn sie die Möglichkeit haben, wie gut können sie die denn tatsächlich eigentlich ausnutzen? Und für Kharkiv ist es jetzt sozusagen auch erstmal, dass man sagen muss, naja, jetzt ist das Kind in Anführungsstrichen schon in den Brunnen gefallen. Das Rückkämpfen Russlands ist eine sehr anstrengende Sache. Gleichzeitig wird man natürlich versuchen, den Russen keine Gelegenheit zu geben, sich festzusetzen und Verteidigungslinien aufzubauen, sodass Russland, ich will nicht sagen Fakten schafft, aber zumindest ähnlich wie wir das an den anderen Frontabschnitten sehen, tatsächlich auf lange Zeit lang da bleiben wird und das Gebiet für lange Zeit lang verloren ist.
Nun ist ja die westliche Unterstützung und was an Waffen da ist und unter welchen Bedingungen die eingesetzt werden können, ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja, was haben die Ukrainer selbst für Fehler gemacht? Es gibt ja auch Berichte, dass es dort Korruption in großem Maß gegeben hat, die verhindert hat, dass Verteidigungsanlagen gebaut sind, dass dieser Staat, der ja seit 2 Jahren unter einem wahnsinnigen Druck steht, nicht mehr so funktional ist, wie man sich das wünschen würde. Sehen Sie das auch als einen Faktor darin, dass die Verteidigung relativ schwach war?
Ja, ich kann das ehrlich gesagt nicht bewerten. Ich hab den Eindruck, das sind jetzt erstmal Spekulationen. Man muss sich ja auch vorstellen, dass so wie bei uns hitzige Debatten bei solchen Fehlern anfangen würden, man das da auch hat. Von daher würde ich mich da, glaube ich, komplett versuchen, erstmal rauszuhalten, bis man dafür eher handfeste Beweise oder zumindest Indizien hätte.
Nun gibt es ja Berichte, dass die Regierung Estlands erwägt, Sanitätssoldaten und andere Unterstützungstruppen in die Ukraine zu schicken, was ja schon irgendwie ein neuer Schritt ist und noch über das hinausgeht, über das wir hier seit Monaten diskutiert haben. Was halten Sie von solchen Meldungen?
Also ich glaube, dass die Meldung dieses Ansinnen, das gab es schon lange und gibt es vor allen Dingen bei den Ländern, die sich ja insbesondere fast direkt bedroht fühlen durch Russland. Also die ehemaligen Sowjetrepubliken, die einfach sagen, noch haben wir den Puffer Ukraine und wir wollen nicht, dass der weiter schmilzt. Gespräche über solche Optionen hat es schon relativ lange gegeben. Das ist halt so gegen die Wand gefahren. Wir erinnern uns, Macron hat das sozusagen thematisiert. Im deutschen Kontext ist dann über Bodentruppen geredet worden im Sinne von Kampftruppen. Das heißt, man hat hier im Grunde genommen über einen medialen Twist diese ganze Debatte eigentlich gekillt. Das ändert nichts daran, dass Macron, so wie er es vorgetragen hat, damit natürlich weder sich, seiner Idee, denn es war seine Idee, noch den anderen Staaten, die das erwogen haben, also Estland, aber auch Litauen, hat dazu schon die gesetzliche Grundlage geschaffen, natürlich keinen Dienst erwiesen hat, weil es bedeutete, dass man erstmal das politische Feuerwerk abwarten musste, bis das abgefeuert worden ist und dann verraucht ist und man jetzt im Grunde genommen wieder zur Sachpolitik quasi zurückkommt und sagt, na klar, macht das irgendwie Sinn, dass wir im Hinterland helfen? Und da, wir werden damit auch nicht, ne, jetzt kommt wieder so eine Kriegspartei, nee, werden wir damit nicht. Und selbst wenn, wäre das total legitim, das zu machen. Da sind auch keine Kampfverbände, die da reinkommen, sondern es geht darum, die Aufgaben, die die ukrainische Armee nicht selber tun muss, nämlich kämpfen, also alles außer kämpfen, dass das andere auch übernehmen können. Das halte ich für im Prinzip eine sinnvolle Erwägung.
Müssten die Esten irgendjemanden fragen, bevor sie Sanitätssoldaten entsenden? Ist das eine Frage, die vorher im Bündnis abgestimmt werden muss? Oder kann einfach die Republik Estland sagen, wir schicken dort Sanitäter hin?
Ja, außer die Ukraine muss sie niemanden fragen. Man meldet das natürlich an. Ist natürlich klar, keiner will überrascht werden davon. Aber eben weil es diese Gespräche schon so lange gegeben hat, ist das jetzt auch nichts, wo irgendjemand in der NATO sozusagen Kaffee vergießen wird und sagt, huch, da habe ich ja noch gar nichts von gehört. Ne? Die Debatte, die gibt es schon relativ lange, die ist halt medial völlig falsch gestartet, als Rohrkrepierer im Grunde genommen. Wie gesagt, es gibt andere Länder, die das ebenso erwägen, das zu machen. Und es ist letztendlich eine bilaterale Geschichte, die völkerrechtlich komplett gedeckt ist, weil sie natürlich einen angegriffenen Staat jederzeit unterstützen dürfen. Das Einzige, was sie brauchen, ist die Einverständniserklärung des Staates, dass sie sich auf dem Gebiet bewegen dürfen.
Ändert aber nichts daran, dass es an dieser Stelle und auch an anderen immer mehr Überlegungen gibt, wie man sich noch stärker involviert, wie man Dinge tut, die man vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch für völlig unvorstellbar gehalten hätte. Jetzt habe ich irgendwie gelesen, dass der amerikanische Generalstabschef im Gegensatz zu seiner Regierung sagt, am Ende werden wir auch dazu kommen, dass wir ukrainische Soldaten in der Ukraine ausbilden müssen. Es geht halt einfach nicht anders. Sehen Sie da insgesamt die Gefahr wachsen, dass ein NATO-Staat oder gar das Bündnis als Ganzes unmittelbar in den Krieg reingezogen wird?
Na, das Reinziehen ist ja was sozusagen implizieren würde gegen den Willen. Nein, also dass estnische Soldatinnen und Soldaten möglicherweise unter Beschuss geraten, durch langreichweitige Raketen zum Beispiel, das ist natürlich möglich. Also dass sozusagen estnische NATO-Soldaten sterben. Klar, das gehört mit zu dem Risiko, das wird Estland aber mit bedacht haben. Das löst dann in dem Augenblick nicht sofort einen Artikel 5-Fall aus. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar haben. Ich sehe keine Salamitaktik. Klar ist aber auch, so wie wir in den letzten 2,5 Jahren verfahren sind, dass wir immer zu wenig zu spät gemacht haben und eben nicht die Ukraine so befähigt haben, dass sie mehr Handlungsoptionen hat, schaffen wir immer so ad hoc, sehr spät, dann die schlechtestmögliche Handlungsoption quasi. Und das kann natürlich sein, dass man dadurch sich selber nicht von den Russen reingezogen wird, sondern sich selber tiefer reinzieht, weil man merkt, ups, jetzt haben wir es doch wieder nicht hingekriegt. Wir haben nicht genug gemacht. Wir haben uns auch nicht in die Richtung bewegt, dass wir sagen, wir machen sogar zu viel. Ja, also besser zu viel als zu wenig. Alles das kann dazu führen, dass wir in einem halben Jahr oder Jahr vor der Frage stehen, okay, wie stark involvieren wir uns doch? Die Diskussion, die wir jetzt über eine quasi Flugverbotszone gehabt haben oder ich will noch einen Schritt runterdrehen, das ist keine Flugverbotszone. Das Abschießen von Flugkörpern durch NATO-Streitkräfte wäre auch eine Option. Dabei ist einfach ganz klar, hier geht es eben nicht darum, dass russische Soldaten getötet werden, sondern Flugkörper, da sitzt ja kein Mensch drin, beschossen werden, was einfach eine andere Qualität ist. Auch das kann man natürlich erwägen im Grunde genommen, weil es den Druck von den Ukrainern runternehmen würde und eine weitere Möglichkeit der Flugabwehr einfach bieten würde, die sie zurzeit einfach nicht haben, weil sie die Kampfflugzeuge nicht haben.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Ganz herzlichen Dank. Schönes Pfingstwochenende und hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.